Die Blattzeit ist vorbei, die Hitze nicht. Und damit verändern sich draußen im Revier gerade einige Dinge, über die wir sprechen sollten. Wie kommt das Wild mit hohen Temperaturen zurecht? Ist zusätzliches Wasser im Revier tatsächlich eine gute Idee? Was bedeutet die Trockenheit für eine sichere Schussabgabe? Und worauf müssen wir beim Umgang mit erlegtem Wild jetzt besonders achten? Darüber spreche ich heute mit Nils Jokowait von der Jagdschule Knöllwald. Mein Name ist Michael Nöding und das hier ist die erste reguläre Folge von Revierfunk, dem Podcast des KJV Hubertus Fritz Lauenberg und der Jagdschule Knöllwald. Hören wir mal rein, was gerade draußen im Revier so los ist. Viel Spaß beim Zuhören. 30 Grad, ausgetrocknete Böden, in manchen Revieren kaum Wasser. Wir sprechen viel darüber, was Hitze für uns bedeutet und wie sehr wir uns eine Klimaanlage wünschen und die im Auto super gerne nutzen. Aber lieber Nils, was macht eigentlich diese Hitze mit unserem Wild im Revier?
Ja, dem Wild geht es ja auch nicht anders wie uns. Das Wild schränkt die Aktivität auch ein auf das Nötigste. Sehr viel verlagert sich dann halt auch in die Abend- oder in die Nachtstunden, wo das dann auch ein bisschen mehr abkühlt. Ja, das ist natürlich jagdlich gesehen für uns dann auch immer schwierig. Gell? Oftmals in der Dämmerung, gerade Rehwild oder so, ist dann ja wenig aktiv. Und dann zum Schluss hin, beziehungsweise wenn man zu Hause ist und schaut vielleicht nochmal in die Peripherie, da erkennt man dann doch überall, dass das Rehwild dann draußen steht. Also wie gesagt, jagdlich gesehen ist es für uns eher schwierig. Und fürs Wild eben verlagert sich das komplett in die Abendstunden oder in die Nachtstunden.
Also verändert das Wild dann tatsächlich sein Verhalten doch sehr, sehr stark und passt sich auch daran an, so wie wir das auch machen. Wir gehen dann ja lieber mit den Hunden in der frühen Morgenstunde mal raus ins Revier und das Wild verlegt das dann auch nach hinten. Das ist ja auch in der Blattzeit viel zu sehen gewesen, glaube ich.
Ja, leider war die Blattzeit dieses Jahr eher schlecht. Nicht nur bei uns, sondern auch in den anderen Revieren, mit den Leuten, wo man gesprochen hat, die ja auch immer gerne in der Blattzeit das Erlebnis wahrnehmen. Und leider war das dieses Jahr eher enttäuschend. Und verschiedene Faktoren. Ernteschock war das Thema, was ich allerdings nicht gerade glaube, weil ob jetzt das Getreidefeld steht oder ob das Getreidefeld jetzt schon geerntet wurde, ich glaube nicht, dass das liebe Spiel der Rehe dann wirklich stört. Allerdings, wie gesagt, ist das halt einfach ein Thema. Immer eher für die Nachtstunden und so war das halt eben auch leider dann dieses Jahr für die Blattzeit. Aber vielleicht habt ihr auch andere Erfahrungen gemacht, könnt ihr ja auch dementsprechend euch mal auch diesbezüglich melden.
Genau, und einfach in die Kommentare reinschreiben, uns eine Mail schicken, je nachdem wie ihr da Lust und Laune habt. Ich habe von so manchem Revierinhaber auch gehört, hey, ich sehe kaum Wild, aber das heißt ja nicht automatisch, dass es weniger Wild da ist.
Ja, das glaube ich auch nicht. Das hört man ja immer wieder mal, ja, gerade zu den Zeiten, wo eben im Prinzip viele Kulturflächen entstanden sind. Mittlerweile verkriecht sich das Wild komplett in die Kulturflächen. Man sieht dann vielleicht mal noch hier und da ein paar Lauscher. Es tritt auch nichts mehr auf die Bejagungsschneisen aus. Das ist immer ganz lustig, Bejagungsschneisen und Äsungsschneisen. In der Zeit, wo man es nicht bejagt, die Schneisen sind es Äsungsschneisen. Und wenn man dort sitzt, sind es dann Bejagungsschneisen. Also das weiß das Wild natürlich auch, ja. Dass das natürlich, wo es knallt und wo es nicht knallt. Und somit wird das Wild dann halt auch dementsprechend unsichtbarer. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt weniger wird.
Ja, also kann es also durchaus sein, dass man auch mal sein Revier, was man vielleicht schon über Jahre hat, einfach mal falsch beurteilt und sagt, okay, ist ja nichts mehr da, obwohl es sich einfach nur anders verhält.
Ja, genau, das verlagert sich. Ja. Man kennt die Wiesen, wo immer Rehwild ausgetreten ist. Dahinter war vielleicht vor 3, 4, 5 Jahren noch ein Fichten-Naturfüngung oder Fichtenstangholz, wo das Wild letztendlich wenig oder keine Nahrung gefunden hat. Dann waren sie ja waren sie gezwungen im Prinzip rauszuziehen auf die Äsungsflächen. Mittlerweile sind da Kulturflächen entstanden, wo es im Prinzip ja verschiedenste Pflanzen und auch Baumarten gibt. Also sprich, die haben Deckung, Äsung auf wenigen Quadratmetern und ziehen auch auf die Wiesen, aber das in unregelmäßigen Abständen und nicht mehr so, wie man das vielleicht gewohnt ist.
Das grenzt dann ein sehr interessantes Thema an. Ich sag mal, ein Thema Hege. Das ist ja für uns Weidmänner und Frauen ja ein super wichtiger Bestandteil und nicht auch der Hauptbestandteil unserer Arbeit im Revier. Hege bei Hitze. Viele fordern jetzt ja, hey, bring Wasser raus, es ist nichts mehr da. Die Reviere sind ja da unterschiedlich. Das hat man ja im Vorgespräch auch schon so ein bisschen. Aber was ist denn, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen wirklich Hege betreiben. Was sind sinnvolle Maßnahmen? Was sollte ich als Revierinhaber tun, um zu schauen, was kann ich in Sachen Hege tatsächlich Sinnvolles machen?
Also wir haben das auch beobachtet jetzt. Ich kann jetzt allerdings nur für die Reviere bei uns im Knüll sprechen. Da ist die Struktur so, dass wir im Prinzip alle paar hundert Meter irgendwelche Wasserläufe haben oder bekannte Suhlen eben vorhanden sind, die jetzt dann aber auch peu à peu ausgetrocknet sind, die Suhlen. Und da sind wir dann auch hergegangen und haben dann im Prinzip Wasser gefahren. Das ist jetzt ja kein Rieseninvestment, dass man da mal dementsprechend mit dem Landwirt oder eben mit dem eigenen PKW-Anhänger mal so ein 1000-Liter-Fass mit Wasser füllt und das dementsprechend in die Suhlen reinkippt. Wie gesagt, die Suhlen waren trocken. Die waren auch angenommen bis zuletzt. Die haben wir jetzt wieder bestückt mit Wasser, werden auch angenommen. Die Bachläufe, die noch vorhanden sind, da gehe ich davon aus, dass das Wildau selber mal dran zieht. Und wir dürfen halt auch eins nicht vergessen, das wiederkäuende Schalenwild nimmt hauptsächlich die Nahrung über die Pflanzen bzw. über den Tau auf. Und das hatten wir ja dann doch auch in den meisten Nächten, dass es dann im Prinzip auch Tau vorhanden war. Das reicht auch in der Regel aus. Ja, insgesamt gesehen ja, denn Tiere haben da sicherlich auch Stress gehabt. Ja. Ich weiß nicht, ob es da wissenschaftliche Studien gibt, bis zu welchem Grad die dann tatsächlich die Trockenheit auch aushalten, wo dann auch der Gesetzgeber vielleicht sagt, in Form einer Notzeit, hier, wir müssen jetzt was tun. Allerdings, wie gesagt, wir haben das mit dem Wasser gemacht für die Sulen und vom Gefühl her, es war eine gute Sache, es beruhigt einem. Die Wildkameras, die bestätigen das ja auch, dass dann halt auch die verschiedensten Tiere dann auch diese Wasserlöcher auch angenommen haben.
Muss ich denn irgendwas, wenn ich jetzt sage, okay, komm, ich will jetzt auch selber Wasser an die Sulen fahren, muss ich denn da irgendwas besonders beachten in Sachen Pflege von den Sulen oder nennen wir es vielleicht auch mal Hygiene von den Sulen? Ich denke jetzt daran, bei den Temperaturen, das Wasser kann ja auch mal umkippen, sozusagen, dass da mehr Bakterien drin sind und so weiter. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, da wirklich drauf achten?
Ja, also das ist wirklich ein Thema. Gerade in Bezug auf Salmonellen, das hatten wir auch schon im Prinzip bei Frischlingen, wo dann gemutmaßt wird, hey, die Frischlinge sind eingegangen eben an Salmonellen, das wurde auch nachgewiesen. Das kann dann tatsächlich sein über verunreinigtes Futtermittel oder auch eben über ja, schlechtes Wasser, was die aufgenommen haben. Klar, die Sulen sind halt da zum Suhlen, das kann man den Tierchen natürlich schwer erklären. Ein schwieriges Thema, was wir halt auch noch gemacht haben, beziehungsweise Bekannte von uns, die haben im Prinzip dann ja Rohre gefüllt, also sprich so KG-Rohre umgebaut im Prinzip als Tränken und die wurden dann im Prinzip regelmäßig mit Wasser bestückt und das Wasser war halt dann wirklich auch in der Top-Qualität. Gerade halt für Vögel beziehungsweise fürs Niederwild allgemein. Waschbären waren natürlich auch dann zuhauf da dran. Man kann das natürlich nicht ausschließen, dass die auch wirklich an der Sule dementsprechend in so einer Dreckbrühe in Anführungszeichen dann auch mal saufen und das ist natürlich sicherlich, der Krankheitsherd ist dann relativ hoch. Das muss man ganz klar wissen.
Ja, jetzt immer mit deiner Erfahrung als Revierjagdmeister, ist es dann vielleicht auch manchmal einfach übertriebener Aktionismus, wenn man sein Revier nicht wirklich genau einschätzt, dass man dann zu schnell Wasser reinfährt oder auch die Forderungen danach zu laut werden und man eigentlich sagen muss, ja, hey, komm, unser Wild ist ja eigentlich so anpassungsfähig, lass das mal ein paar Tage laufen und wenn es wirklich zig Wochen am Stück sind und man sieht, jawohl, es ist wirklich viel Dürre da und dann muss man erst was machen. Also Thema Aktionismus ist ja immer wieder gegeben.
Ja, also ich glaube auch, dann soll man erstmal schauen, wirklich in seinem Revier und soll das kritisch beachten oder beobachten auch und jetzt auch in unserem Fall sind vielleicht ein Kilometer oder anderthalb, wo das Wild ziehen müsste, bis es dann wirklich an den nächsten Bachlauf, ob das hier die Rinne ist oder die Efze, wo dann auch wirklich noch Wasser läuft in einer wirklich Top-Qualität und wo das Wild dann auch wirklich hinziehen kann. Es gibt sicherlich Landstriche in Deutschland, wo es dann wirklich, ja, kilometerweit kein Wasser gibt. Das muss man natürlich anders betrachten. Aber wie gesagt, für unsere Reviere muss man das vielleicht einfach mal ganz nüchtern sehen. Hey, wie sieht's aus? Ist jetzt wirklich, haben wir wirklich absolute Not? Haben wir vielleicht schon die ersten Stücke irgendwo gefunden, die da vielleicht, ja, vielleicht auch eingegangen sind? Aber das haben wir definitiv nicht. Also wie gesagt, das ist vielleicht vorher erstmal kritisch beachten, beziehungsweise mal selber schauen. Und dann kann man abwägen, okay, muss ich da jetzt irgendwelche Tränken in Anführungszeichen oder sowas aufstellen?
Wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft, wie sieht's denn aus, den Lebensraum, ich sag mal, langfristig dann anzupassen, also das Revier sich anzuschauen und zu sagen, hey, wo kann ich eventuell langfristig was Gutes tun, anstatt jetzt spontan was zu machen, was vielleicht im ersten Step auch nur irgendwo eine Symptombehandlung ist, aber so eine langfristige Maßnahme. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, aus dem Stegreif, jawohl, das würde ich machen im Revier, das würde ich mir anschauen und dann beurteilen, das zu machen?
Ja, ich habe das ja vorher erwähnt mit den Sulen. Diese Sulen, die sind alle im Prinzip natürlich entstanden, die sind bekannt. Viele davon sind auch gut erreichbar. Man könnte langfristig sagen, okay, hier, ich lege künstliche Sulen an. Das Ganze ist natürlich dann auch mit dem Grundeigentümer abzuklären und. Denkt bitte dran, dass ihr kein fließende Gewässer irgendwie umleitet für so eine Sule oder dass es da durchläuft. Solche Dinge sind natürlich dann immer mit einer Naturschutzbehörde abzuklären. Insgesamt Biotopverbesserungsmaßnahmen, da gibt es mittlerweile auch gute Förderprogramme. Ausgleichsmaßnahmen als Stichpunkt, wenn irgendwo ein Windrad gebaut wird, dann müssen Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden. Also da gibt es gerade auch hier bei uns im Knüll viele Projekte, Und da könnte man sicherlich auch als Jäger sich da mit einklinken, um vielleicht auch die Befindlichkeiten der Wildtiere, ja, nochmal so ein bisschen dort in den Vordergrund zu stellen und dass die dann auch was davon haben.
Kommen wir jetzt mal, in den nächsten Tagen stehen uns ja angeblich wieder über 30 Grad Celsius ins Haus. Ab wann sollte ich denn eigentlich das Wild draußen tatsächlich nicht bejagen, in Ruhe lassen? Und wenn ich jagen gehe, vielleicht zur Wildschadensverhütung im Mais, der jetzt ja noch steht, was muss ich in Sachen Wildbretthygiene beachten?
Ja, also klar, jagen wollen wir ja auch und eben, wir müssen das ja auch, Thema Wildschadensverhütung im Mais, wo der Weizen ist ab. Die Schweine, die zieht jetzt natürlich in den Mais rein, da muss man natürlich schon schauen. Das ganze Thema Wildbretthygiene über die Jahre hinweg bei verschiedensten Jägern gesehen, viele Infos auch von den Metzgern gekriegt, was da gut läuft oder was vielleicht auch weniger gut läuft. Und da ist vielleicht einfach der Hinweis hier, hey, wenn ihr was erlegt habt, wartet eure Zigarettenlänge, packt dann euer Zeug zusammen und versorgt das Stück Wild so schnell wie möglich. Idealerweise zu Hause, wo ihr Wasser habt, in Trinkwasserqualität, brecht es zügig auf und dann auch sofort in den Wildkühlschrank.
Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, jawohl, wir erlegen ein Stück, wir haben uns zum Schluss entschlossen nach Ansprache etc. pp. Jetzt haben wir bei der Trockenheit, sind ja die Böden betonhart. Jetzt ist es mir selber, als ich einen Frischling jüngst erlegt habe, habe ich es gesehen in der Wärmebildkamera. Obwohl ich einen relativ steilen Winkel hatte, das Geschoss ist weggeflogen, regelrecht. Aus der Praxis heraus, wo sagst du, müssen wir, wenn wir uns dazu entscheiden, ein Stück zu erlegen, worauf müssen wir bei dieser Trockenheit ganz besonders achten?
Ja, eigentlich Thema Trockenheit ist dann gleichzusetzen wie im Winter bei Frost, wo die Böden gefroren sind. Sicherlich eben der identische Zustand im Moment. Und gerade, weil wir es angesprochen hatten, Thema Wildschadensverhütung im Mais, Schwarzwild, was ja dann auch oft in der Rotte unterwegs ist. Ja, wirklich, also einmal geht es im Prinzip ja Kugelfang als solches, gell, weil die Gefahr ja ausgehen kann eben für andere Menschen. Das ist der wichtigste Punkt. Und natürlich dann halt auch, wenn man ein Stück Schwarzwild beschießt in der Rotte, aus der Rotte heraus, dass man wirklich explizit schaut, steht das wirklich frei, stehen keine Rottenmitglieder direkt dahinter oder auch so im Winkel von 20, 30 Grad dahinter. Gerade mit der Wärmebildtechnik und auch bei den Filmaufnahmen, wo man das im Prinzip auch nochmal in Slow Motion sich anschauen kann, sieht man doch sehr häufig, dass eben Geschoss, Geschosssplitter, Geschossreste in allen Himmelsrichtungen davonspritzen können. Und da sollte man schon auch nochmal sensibilisiert werden. Man kriegt es immer wieder mit, auch bei den Mitjägern, die sagen, oh, ich habe ein Schwein geschossen, das war krank geschossen. Ja, das kam natürlich vom Nachbarn, ist klar. Ja, der Nachbar hat dann nicht nachgesucht. Also wie gesagt, das kann man da keinem ankreiden letztendlich, wenn er ein Stück Wild erlegt hat. Das liegt sauber im Anschuss, aber dementsprechend andere Stücke, die vielleicht dahinter standen, schräg dahinter, dann eben auch einen Splitter abbekommen haben. Also das Thema Kugelfang ist im Prinzip genauso wie im Winter auch aktuell im Sommer bei der Trockenheit und muss man wirklich nochmal genauer drauf achten, wie sonst.
Wenn wir jetzt sagen, hey, drei Dinge, die wir mitnehmen, was braucht unser Wild wirklich bei dieser Hitze? Wann sollten wir sagen, hey, ich lasse den Finger jetzt einfach gerade? Jawohl, ich könnte schießen, aber ich lasse ihn einfach gerade. Und das Allerwichtigste in einem Satz zum Thema Wildbrethygiene nochmal zum Abschluss.
Geht mit offenen Augen durchs Revier, kriecht vielleicht auch mal in die Engen rein, wo er denkt, hier, da war doch eine Sule. Manchmal ist es auch so, dann liegt die voll mit Ästen oder sonst irgendwas, dass man vielleicht die Äste dann nochmal rausholt, ein bisschen befreit, weil kein Schwein suhlt gerne in der Sule, wo die Äste noch drin liegen. Bewertet das für euch selber, fahre ich Wasser oder fahre ich kein Wasser oder reicht es aus? Thema Wildbretthygiene, wenn ihr ein Stück Wild erlegt habt, brecht es zügig auf, schaut, dass ihr das zügig in die Kühlkammer verbringt und dass ihr, wie gesagt, dann auch das Wild im Hängen nicht zu lange abhängen lasst und dass da keine Schmeißfliegen oder anderes Ungeziefer drankommen kann. Thema Kugelfang, wirklich achtet da explizit darauf, dass, wenn ihr ein Stück Wild beschießt, dass wirklich auch ausreichender Kugelfang vorhanden ist. Und ja, ansonsten heißt es dann halt, gegebenenfalls halt auch mal den Fingern gerade sein lassen.
Das war die erste reguläre Folge von Revierfunk. Und genau so soll es hier weitergehen. Wir schauen uns an, was draußen im Revier passiert, ordnen ein und hinterfragen. Sprechen auch über die Dinge, bei denen es nicht nur die eine richtige Antwort gibt. Wenn euch Revierfunk gefällt, folgt dem Podcast am besten direkt in eurer Podcast-App. Und wenn ihr Fragen, Kritik oder Themen habt, über die wir einmal sprechen sollten, schreibt uns. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Folge geht es um eine Frage, die früher oder später fast jeden Jungjäger beschäftigt. Jagdschein bestanden. Und was nun? Bis dahin wünschen wir Weidmannsheil und bis zur nächsten Folge von Revierfunk.